Okay, let's get started.
Okay, cool.
Mensch, Anton, wie schön, dass das funktioniert hat, dass es geklappt hat und wir uns endlich sprechen.
Herzlich willkommen.
Dankeschön, mich freut's auch.
Wir machen noch eine kleine Probe aufs Exempel und gucken mal, ob jetzt denn alle unsere Jingle hören. Mhm. Dann können wir die Episode nämlich gleich mal richtig einstarten mit unserem kleinen Intro-Jingle. Wer es nicht hört,
der muss sich selber was summen.
Der muss sich selber was summen.
Hey, hör zu, das ist der Podcast, der dir die Zukunft zeigt. Der sagt, was im Fan passiert, was Neues und was bleibt.
Gutes Zeug, Alter.
Die können auch immer nur eine Strophe singen.
Der ist so stoned, der kann die zweite, der hat die zweite Strophe vergessen. Der gute Mann.
Geil.
Der dir die Zukunft zeigt, der sagt, was im Film passiert, was Neues und was bleibt.
Anton, toll, dass du da bist. Vielleicht zu Beginn sag uns doch mal, wir wissen es schon so ein bisschen, aber es wäre toll, wenn du dich kurz vorstellen könntest.
Voll gerne. Ich bin Anton, bin aus München und habe Medienwissenschaften, angewandte Informatik studiert, habe dann so ein bisschen dieses Typische, was man dann irgendwie so macht, von Fotografie über Video, über Grading, über Kamera, über Produktion, alles mal irgendwie ausprobiert und bin jetzt seit 5,5 Jahren bei Adobe und da im Produktmarketing für unsere Videotools.
Genau unser richtiger Ansprechpartner.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Du müsstest mal unsere Frageliste anschauen. Ist richtig lang. Wir haben uns schon lange darauf gefreut, endlich mit dir zu sprechen.
Cool, ich mich auch.
Schön.
Also du bist tatsächlich für die Videoabteilung zuständig, also relativ konkret für Premiere und After Effects, richtig?
Genau. Und da so ein bisschen, also es gibt nämlich viele Arten von Marketing und das Produktmarketing, in dem ich bin, ist so ein bisschen so die Brücke zwischen irgendwie unseren Teams, die das jeden Tag programmieren, und den Leuten da draußen, so wie ihr, die das jeden Tag nutzen. Und dann einfach so zu gucken, was geht gerade ab, was beschäftigt uns, und gerade halt auch, was ist irgendwie unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Also ich habe einen konkreten Fokus auf Europa und bin dann auch so ein bisschen die Brücke, ist ja eine amerikanische Firma, die aber überall auf der Welt Leute hat. Ich will nicht sagen, Aufklärung zu betreiben, aber halt einfach so ein bisschen Verständnis zu bringen zwischen all diesen verschiedenen Gruppen, damit wir die Software bauen, die für euch genau richtig ist.
Spannend.
Und gibt es eine bestimmte Gruppe, die ihr gerade primär im Auge habt? Also seht ihr euch eher als Software für die Content Creator, für die FilmemacherInnen, die ins Kino gehen mit ihren Projekten? Oder
Mobile?
Oder Mobile?
Ja, oder irgendwie von allem ein bisschen. Also was wir machen wollen, gerade jetzt bei Premiere Pro, ist eine Software für Leute, die professionell arbeiten. Und das ist natürlich von dem Kinofilm oder der Doku-Serie oder dem Streaming-Angebot bis hin zu Leuten, die ein Instagram-Reel machen. Aber eben immer mit diesem Ding, wenn ich Premiere nutze, dann mache ich das, weil ich professionell arbeiten möchte. Und das ist auch das, was wir möchten. Wir wollen die Tools zur Verfügung stellen, die das auch ermöglichen. Und wir wissen, dass so diese Lebensrealität natürlich völlig unterschiedlich ist, ob ich jetzt irgendwie ein 4 Jahre Langfilmprojekt habe oder irgendwie 20 Content-Stücke pro Woche, ist mega unterschiedlich. Aber was genau passiert damit, ist manchmal total ähnlich. Ja, sowas wie irgendwie Audio und Farbe und irgendwie das Finden, was irgendwo mal gesagt wurde, indem ich einen Text durchsuche und so. Aber genau, es ist quasi nicht für alle im Sinne von völlig egal was. Ja, irgendwie, das ist immer das Richtige, sondern eben wirklich mit diesem Ding, für professionelles Arbeiten ist es das Richtige und genau dafür entwickeln wir es auch.
Ich habe so einen Shift in eurem Marketing auch festgestellt. Ihr wart, glaube ich, die Ersten, die wirklich Werbung geschaltet hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich bei YouTube oder was weiß ich, aber jedenfalls war ja so Schnittprogramm immer so ein wahnsinniges Nischenprodukt. Wenn du mit 100 Leuten draußen geredet hast, hat vielleicht einer Avid gekannt oder auch dann Premiere oder so, Photoshop schon mehr. Und ihr seid dann rausgegangen und habt fette Werbespots produziert. Was hat euch dazu bewegt zu sagen, okay, wir gehen jetzt einfach mal raus und machen abseits von IBC und was weiß ich, auch breiter eine Marketing, eine Werbung?
Ja, ich finde auf jeden Fall, dass all das, was du aufgezählt hast, sein muss. Also ich finde nicht, dass jetzt irgendwie eine große Werbekampagne ersetzt ist, jetzt nicht einen Stand bei der IBC zu haben. Aber es ist einfach auch so, wenn ich bei einer IBC bin oder auch irgendwie in einem Bundesverband Filmschnitt oder so mit Leuten spreche, das ist total wichtig, mega gut, aber ich erreiche dann trotzdem nur einen Bruchteil von den Leuten, die aktuell in diesem Zeitalter geile Videos machen wollen. Und das ist dann so ein Grund, warum wir einfach auf mehrere Kanäle gehen. Aber eben ist es eher ein und nicht ein Oder.
Das heißt, ihr versucht möglichst alle UserInnen abzuholen, aber wahrscheinlich wird es doch, wenn ihr auf die Rückmeldung reagiert, und das ist was, was ich tatsächlich spannend finde, das macht ihr, glaube ich, wirklich von Herzen und sehr oft und sehr offen und ehrlich, dass ihr sehr auf das hört, was da draußen in der Community gewünscht wird oder kritisiert wird oder angeregt wird. Ne? Ihr seid sehr interessiert daran, mit den Menschen, die das Produkt benutzen, zusammenzuarbeiten und deren Wünsche einzuholen und umzusetzen und so. Gibt es da irgendeinen Maßstab, der dann sagt, ihr braucht eine gewisse Anzahl an Menschen, die sich ein bestimmtes Tool wünschen, damit ihr überlegt, ob das sinnvoll ist, oder macht ihr es, weil es sowieso vielleicht bei euch in den Teams schon Thema war, oder wie geht ihr damit um, wenn euch von außen Wünsche entgegengebracht werden?
Ja, das ist eine mega gute Frage, und ich glaube, allein über die Frage irgendwie, wie so Produktmanagement funktioniert oder wie irgendwie Feature-Entwicklung funktioniert, könnten wir wahrscheinlich 10 Folgen, 5 Stunden aufnehmen. Das ist mega, ja, mega komplex, aber generell, also ja, freut mich auch, dass du es so wahrnimmst. Wir müssen das tun. Also es macht ja keinen Sinn, wenn wir irgendwie hier zusammensitzen und irgendwas entwickeln und dann sagen, gut, jetzt gucken wir mal, ob irgendwer das gebrauchen kann. Macht natürlich keinen Sinn, sondern wir wollen ja das entwickeln, was für viele Leute dann wirklich einen echten Mehrwert hat. Manchmal kommen Leute zu uns und sagen so, hey, cool, dass ihr da seid. Hier ist meine Liste von 20 Beschwerden, die ich habe und 20 Ideen, die ich habe. Und das ist mega. Ja, ich freue mich da total und wirklich auch, also wir haben da ein offenes Ohr. Natürlich ist es realistisch so, dass wir nicht alle diese Ideen umsetzen können. Es gibt manchmal Dinge, die einfach dann irgendwie technisch nicht funktionieren oder die wir nicht unterbringen. Oder wo wir dann irgendwie sagen, naja, aber das würde jetzt irgendwie eine Komplexität reinbringen, die dann irgendwie wiederum andere Workflows völlig auseinanderbringt, die total viele Leute brauchen. Aber ja, ist immer so ein mega interessantes Spiel, irgendwo so eine Balance zwischen einfach so viel wie möglich von dem, was sinnvoll ist, reinpacken. Also da arbeiten wir wirklich sehr hart daran, dass natürlich nicht irgendwie dann das tolle Feature, über das man sprechen kann, sondern wirklich so Sachen wie, hey, wir haben in dem Release so und so viele Fehler behoben oder irgendwie die Performance in ProRes Export oder so, wo dann manchmal Leute sagen so, ach krass, ja, ich habe irgendwie das und das Problem gar nicht mehr gehabt oder auf einmal ist das irgendwie schneller oder so. Und das ist halt total wichtig.
Ich möchte nochmal auf Daniels strategische Frage eingangs zurückkommen. Du hast gesagt, wir haben eine klare Positionierung, wir wollen für Profis was bauen. Zersplittert sich das nicht sehr in sehr viel mehr Fachbereiche oder Arbeitsgebiete sozusagen, diese Art von Profis, als das früher war? Ist es nicht viel komplexer und viel breiter geworden inzwischen?
Ja, es ist mega komplex geworden. Allein schon, wenn du irgendwie denkst an den klassischen Filmproduktionsprozess, du hast irgendwie ein Tondepartment, ein Kameradepartment, dann weißt du, dass eigentlich in 99% der Fälle paar Dinge gegeben sind, ja, sowas wie, du hast einen richtig guten Ton. Wenn ich jetzt aber irgendwo draußen vielleicht mit einem Telefon was aufnehme, mit einfach einem bescheidenen Ton, ja, der jetzt nicht quasi Broadcast-ready wäre, aber daraus dann was entsteht, was vielleicht Millionen Leute erreicht oder so, dann ist es eine Komplexität in diesem. Ich finde es manchmal total schwer auch zu sagen, was ist eigentlich jetzt noch ein Profi? Genau. Muss ich dafür Kamera studiert haben? Muss ich dafür irgendwie das und das vorgewesen? Muss ich eine Mediengestalter-Ausbildung haben? Oder ist es eben dieses, und so sehen wir es gerne, ich mache Medien als mein Beruf, ich verdiene dadurch Geld, das macht mich zu einem Profi. Und das fällt zu deinem Punkt absolut, ist wahnsinnig gewachsen. Aber ich sehe es eher als irgendwie eine Bubble, die wächst, als irgendwie was zersplittert. Deswegen sehen wir es eher als eine große Gruppe von Leuten, die professionell arbeiten möchte, auch wenn die in einer völlig anderen Lebensrealität stehen.
Teamwork ist ja ein wichtiges Teil im professionellen Arbeiten. Selbst bei großen Instagrammern oder YouTubern, Content Creator, die sind ja oft nicht mal mehr in einem Land, da wird da und hier gearbeitet. Ist geplant, ich weiß nicht, was du uns erzählen kannst, dass man so Sachen wie Audition, Premiere und After Effects noch enger miteinander verbindet, eventuell zu einer Super-App zu machen, um diese Pipeline noch stringenter zu machen.
Das eine ist wirklich das Zusammenarbeiten irgendwie online, auch zu sagen, okay, ich bin hier an Ort X und schneide was und dann gebe ich das rüber und wir müssen uns irgendwie nicht treffen oder eine Festplatte verschicken und so. Das ist auf jeden Fall was wir anbieten möchten, aber halt auch nicht vorschreiben wollen. Also wir möchten, wenn jemand Lust hat, remote zu arbeiten mit einem Team an verschiedenen Orten, dann geht das auf jeden Fall. Dann haben wir irgendwie sowas wie Team Projects in Premiere, wir haben Frame.io, um Assets zu teilen. Aber wer in so einem klassischen Workflow bleiben will von, ich habe hier meine Editing Bay, die ist vielleicht nicht mal online, weil ich das nicht darf, weil mein Kunde mir das vorschreibt, dann geht das genauso. Wir sehen einfach, dass EditorInnen gerade auch so im Streaming-Bereich, dass wir irgendwie weg davon gehen von, okay, ich schneide nur, dann geht das weiter zu jemandem, der macht nur Ton, dann geht es weiter zu jemandem, die macht nur Grading, sondern EditorInnen dann oft schon viel zumindest layouten müssen. Und da ist es natürlich wichtig, so viel wie möglich in die App oder in das Programm zu packen, mit dem die Leute sowieso schon arbeiten. Wir haben gerade zum Beispiel in der Beta von Premiere ein neues Farbmanagement, mit dem ich auf einmal was vorziehen kann, was sonst eher im Grading-Prozess passiert wäre. Einfach weil wir gesehen haben, Leute arbeiten auf einmal mit iPhone-Footage und Alexa-Footage und Canon RAW in einer Timeline. Und irgendwie haben sich die Anforderungen daran verändert und auf einmal muss ein Schnittprogramm viel mehr können als früher, was total spannend ist.
Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob mich das überhaupt so interessieren würde, wenn es so eine, die Super-App gäbe, die alles vereint, weil im Grunde ist es ja ein bisschen schon so, ne? Die sind ja schon miteinander verkoppelt und ich persönlich hätte eher zwei Sorgen. Einmal, dass die Performance darunter leidet, wenn es einfach so komplex wird. Und eben wirklich auch noch tatsächlich diese Frage von nicht alles, was geht, muss ich irgendwie auch machen können. Also so eine Frage, inwieweit bleibe ich in einem Layout-Prozess? Kann ich das? Ne? Also natürlich kann ich im Layout eine Farbkorrektur machen, ich kann eine Tonbearbeitung machen, ich kann Grafiken einbauen. Aber das sind andere Berufe, das sind andere Gewerke, die das eher zum einen viel besser können. Und erfahrungsgemäß ist es auch für die Abnahmeprozesse gar nicht so verkehrt, auf so einem Layout-Level zu bleiben, ja, um einfach zu sagen, das ist noch nicht fertig. Warum lachst du da im Hintergrund so?
Ich freue mich einfach einen Ast, dass einfach seit 30 Jahren immer dasselbe passiert. Schmeiß den Editoren weitere Optionen zu und dann sagen die immer, können wir das nicht in der Online machen?
Ich meine das nicht aus einer Verweigerungshaltung heraus. Ich meine das mit großem Respekt.
Ja, absolut. Ich verstehe natürlich komplett das Problem, dass uns, die wir von außen damit umgehen, ja, dass da so viele Optionen in ein Programm reingestopft werden, dass wir von alleine natürlich zu so Menschen wie Ilka kommen und sagen, ich sag mal, ich habe jetzt gerade gesehen, bei Adobe kannst du jetzt auch noch den Frame verlängern, nochmal um 2 Sekunden. Dann mach das doch mal schnell, ja? Da muss man schon drüber reden, über diese zunehmende Vielzahl von Optionen, die ständig da reingestopft werden und die dann natürlich auch in die Workflows reintrickeln. Ja? Ist das gut und wie kann man das managen und kann man das den armen Menschen überlassen, die sonst immer an diesem Programm sitzen, das zu moderieren und so? Das ist echt kompliziert. Ja.
Natürlich sind dann so ProducerInnen die Ersten, die sagen, ach so, warte mal, das geht ja, da muss ich ja gar nicht mehr. Wieso? Und dann kann ich sagen, ja klar, geht, aber was dann eben vergessen wird, ist, dass ich dafür dann eben nochmal 3 Tage mehr brauche und weil ich eben keine Koloristin bin, brauche ich eben nicht die 3 Tage, ja, die ein erfahrener Kolorist braucht, sondern ich brauche dann eben die 6 Tage dafür und das muss halt dann eben auch in die Kalkulations- und Timing-Prozesse mit eingearbeitet werden, wenn dann jemand an dem einen System auch die tollen Tools nutzen soll, die er oder sie vielleicht eben einfach auch noch nicht so beherrscht. Ne?
Ja, aber mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es darum, ich vergleiche das mit einem Konkurrentprodukt von euch. Und da ist es ja so, da kannst du alle anderen Programme sozusagen ausschalten, aber du hast nicht mehr diese Pipeline, rauszugehen aus deinem Programm. Ich habe mich schon so oft über die Grading-Pipeline geärgert, egal von welchem Programm in welches Programm und dann wieder zurück. Und dann siehst du, schaut es bei dir einfach fucking anders aus, Entschuldigung, als beim Grading. Und dann seitdem alles digital ist, denkt man, das ist doch ganz geil, digitale Daten sind digitale Daten, schon überall gleich aus, aber durch dieses Farbmanagement, ja, und so weiter, da gibt es 1000 Fallstricke und deshalb frage ich halt, ob Integration was ich super toll fände, sorry, jetzt haben wir so viel geredet,
Anton, bist du noch da?
Sorry.
Auf welche von den vielen Fragen möchtest du antworten? Ja.
Genau. Ihr habt total recht. Manche Sachen sind einfach mega kompliziert. Wir möchten einfach so viel wir können dafür tun, dass es leichter wird. Aber mit leichter meine ich nicht, jetzt kann jeder Grading, weil wir wissen alle, Grading ist hochkompliziert. Da ist irgendwie Technik dabei, da ist Psychologie dabei. Es ist eine eigene Kunstform. Zum Beispiel Farbmanagement ist vielleicht ein gutes Beispiel. Wenn ich mich nicht damit auskenne, haben wir jetzt, das ist jetzt gerade in der Beta und dann später kommt es in die Hauptversion, haben wir jetzt eine Lösung, die deutlich besser ist als davor. Also deutlich konstanter, deutlich besser diese Farbräume umwandelt und so weiter. Und wer sich nicht auskennt und nichts tut, hat quasi einen besseren Normalzustand als davor. Mhm. Und wer aber weiß, was ein Farbraum ist und wer das umstellen möchte, kann das jetzt dann tun. Und es ging davor nicht wirklich oder zumindest nicht so gut. Oder auch, was du angesprochen hattest, das generative Erweitern oder ich verlängere einen Clip um 2 Sekunden oder Audio um 10. Wir möchten das anbieten, wir möchten aber niemanden dazu zwingen, das zu nutzen. Und wir würden dann niemals sagen, hey, hier ist ein neues Feature und dafür nehmen wir dir das weg, was du hier 10 Jahre lang gemacht hast und drängen dich quasi in einen neuen Workflow, der nicht so viel Sinn macht. Das kann manchmal passieren und ist dann immer unabsichtlich, aber das ist unser großes Ziel. Genauso, was auch Ilka, du angesprochen hattest mit der Performance. Mhm. Völlig klar, ich kann nicht einfach 300 Features reinwerfen und erwarten, dass dann einfach alles passt. Und deswegen ist auch dieser Prozess, dann zu entscheiden, was kommt eigentlich jetzt ins Produkt, was können wir machen, müssen wir vielleicht ein paar Sachen weglassen, weil sie zu viel verkomplizieren. Deswegen ist Produktentwicklung so schwierig, aber auch so spannend. Und deswegen ist es auch so wichtig, darüber zu sprechen, weil einfach je mehr wir mit den Leuten sprechen und auf einmal sagen dann die Producer, hey, du kannst doch das machen, dann sparen wir uns doch das, ist uns natürlich völlig klar, dass wir da auch offen sein müssen, transparent sein müssen und im Gespräch sein müssen, was diese neuen Dinge für all diese verschiedenen Jobs bedeuten und wie wir einfach auch euch dabei helfen können, das euren Kunden oder euren Teams oder wie auch immer dann zu erklären.
Na, und das, was Daniel gesagt hat, im Grunde geht das ja schon, bietet ihr das schon an. Also das Problem ist ja, oder nicht Problem, aber die Situation ist ja dann eben folgende, dass sie im Zweifel die Gewerke, die den Film, das Projekt weiter bearbeiten, eben nicht mit Adobe-Produkten arbeiten. Also das ist ja eher die Kompatibilität zu anderen Systemen. Innerhalb eures Adobe Creative Cloud Kosmoses funktioniert das ja.
Ja, und in dem Fall glaube ich persönlich, dass die Lösung ein offener Standard ist, auf den man sich einigen kann. Aber das natürlich ist nichts, was wir jetzt völlig allein machen könnten. Aber klar, es ist für uns selbstverständlich einfacher, den eigenen Code, den wir haben, kompatibel zu machen. Und es gibt ein paar Standards, ein paar davon sind ganz gut. Wir wissen, und ich weiß auch aus meiner eigenen Praxis von früher, das ist ein riesen Painpoint, ja, Sachen von A nach B und wieder zurückzubekommen, ist nicht geil. Und dass das besser werden muss, ist vollkommen klar.
Aber wann bietet ihr dann Lightroom für Video an? Also wann habt ihr eure eigene professionelle Farbkorrektur-Suite oder so weiter?
Du kannst auch sagen, dass du nichts sagen kannst, genau.
Ja, unser Ziel ist, wie gesagt, halt mehr anzubieten und EditorInnen so viel wie es geht zu geben, ohne dass sie es benutzen müssen. Ob das jetzt eine volle, 100%ige Color-Grading-Lösung, ob das Sinn macht, ist halt auch eine Frage. Also ist auch eine Frage, die ich gerne auch zurückstelle an euch. Will jemand wie Ilka überhaupt ein volles Grading dann in Premiere machen? Oder sagt man, naja, für ein paar Sachen wird es für immer einen Grund geben, warum ich irgendwas weitergebe. Aber vielleicht geht es dann darum, mehr machen zu können bis zu einem bestimmten Punkt. Aber ja, da sind wir immer in Gesprächen. Wie gesagt, Farbe ist wirklich komplex.
Es muss ja nicht Premiere sein, könnte ja eine neue App sein.
Hä?
Naja, nein, nein.
Du wolltest doch die eierlegende Wollmilchsau.
Also viel kann ich nicht sagen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir arbeiten an dem Thema Farbe.
Okay.
Wie das genau aussehen wird.
Deine Anfrage ist registriert. Wir
arbeiten am Thema Farbe.
Genau.
Ganz geil, ey.
Ich würde jetzt gerne noch mal eine Frage an den Anton stellen.
Oh, ja, sorry. Stimmt. Genau, wir haben einen Gast.
Ja. Was? Anton, du sagst ja, du bist diese Schnittstelle zwischen den Usern und den Produktentwicklern. Was mich interessieren würde, ist, inwieweit ist im professionellen Sektor, den ihr ja abdecken wollt, Mobile Editing, also wirklich auf dem Handy oder auf dem iPad, ein Thema?
Ich finde es auf jeden Fall wichtig, quer durch alle verschiedenen Arten von Videoleuten, dass natürlich halt ein gewisser Teil auf dem Telefon ist und sei es einfach auch auf der Tatsache, dass ganz viel Content einfach dort konsumiert wird. Video ist einfach komplex. Bei Video sind die Datenmengen viel größer, auch sowas wie Formate und so ist viel diverser. Wir arbeiten auf jeden Fall an verschiedenen Möglichkeiten. Wir haben gerade sogar eine App in der öffentlichen Beta, das heißt Project Violet, kann man im App Store suchen, für iPhone aktuell nur. Und einfach mal auschecken, das ist was, woran wir gerade aktiv arbeiten. Aber halt auch da die gleiche Frage, die wir uns stellen, wie muss sowas aussehen und wie kann sich sowas dann vielleicht auch absetzen von den, in dem Fall sehr vielen Lösungen, die es im Markt gibt und ja, wie können wir EditorInnen quer durch all diese verschiedenen Gruppen helfen und was anbieten, was aber dann halt auch wirklich einen Mehrwert hat und wirklich davon profitieren kann.
Funktioniert, es gibt ja eine andere Konkurrenz, außer der, die wir jetzt schon genannt haben, sozusagen. Die,
jetzt sag doch einfach die Namen.
Naja, ich meine, CapCut funktioniert, hat eine Mobile-App und eine Mac-App und die funktionieren aber überhaupt nicht miteinander. Was natürlich interessant wäre, wenn man eine Mobile-App oder sowas macht, dass du wenigstens downgraden oder was weiß ich, upgraden kannst vom Mobile auf dem Rechner, dass du was anfangen kannst und dann auf dem Rechner dasselbe weitermachen kannst oder so weiter.
Klar, und wer weiß, und ich meinte auch vorhin schon mit Frame.io zum Beispiel, geht das heute schon, dass du bei einem Werbedreh zum Beispiel bist irgendwie, keine Ahnung, in Kapstadt, drehst deine Sommerwerbung und hast hier jemanden sitzen, um schon mal einen Rohschnitt zu machen, aber vielleicht während das passiert, willst du vielleicht irgendwie am Set oder so kurz schon mal was zusammenstopseln und machst es vielleicht auf dem Telefon sogar oder auf einem Tablet und gibst es dann weiter. Dafür, genau. Dass es dann EditorInnen verwerfen, weil sie es dann doch selbst machen. Nee, Quatsch, aber halt auch wieder was. Es würde total Sinn machen. Genau. Aber es sind einfach ganz viele Fragen, wie genau dann dieser Workflow aussehen kann. Das ist relativ komplex.
Aber wäre das zum Beispiel auch eine konkrete Entscheidung gegen so etwas? Also hat es das schon gegeben bei euch, dass ihr gesagt habt, nee, wir machen das bewusst nicht, weil wir sehen...
Weil die Editorinnen das nicht wollen.
Weil die Editorinnen das nicht wollen. Nein, weil wir einfach sehen, das können wir auch nicht in dem Rahmen machen, dass wir selber damit zufrieden sind. Also hat sowas auch schon gegeben, ohne dass du es irgendwie konkret benennst, zu sagen, ja, da ist eine Idee, aber wir machen das bewusst nicht so, wie die Konkurrenz das macht?
Ja, das bestimmt und auch einfach irgendwas nachbauen, weil es woanders gemacht wird, ist auch immer die Frage, ja, macht das einen Sinn? Richtung auch neuer Technologie ist es oft so, dass, na, ich will nicht sagen oft, aber immer wieder so, dass Dinge technisch möglich wären, wir aber sagen so, hey, aus ethischen Gründen geht das nicht. Mhm. Kann ich jetzt gar keine so konkreten Beispiele nennen. Manche Sachen gibt es aktuell nicht von Adobe, einfach weil es nicht das Richtige ist zu tun.
Ich habe mir eins von euren Livestreams beziehungsweise von den Aufzeichnungen davon angeguckt, die ihr zu der Adobe Max gemacht habt mit einer Zusammenfassung von den neuen Tools, die es gibt bei Premiere. Und vielleicht ist das nur meine Wahrnehmung oder du sagst jetzt, nee, das ist bewusst so. Ihr konzentriert euch wirklich sehr vorbildlich auf die Funktionen, die mir Arbeit abnehmen im Sinne von formellen Aufgaben und nicht von den kreativen, von den technischen Aufgaben, von organisatorischen Aufgaben und so. Und was ja aber auch geht, das wissen wir schon, sind Auto-Editing-Funktionen und Ähnliches. Aber von denen habe ich bisher noch nicht gehört oder gesehen. Habe ich die nur nicht gefunden oder ist das etwas, was ihr auch bewusst nach außen vor lasst, weil ihr diesen Schritt gar nicht gehen wollt?
Also einmal, und es freut mich auch, dass du es auch genauso wahrnimmst, ist auf jeden Fall unser Ziel, Sachen in die Produkte zu bringen, die dein Leben einfacher machen. Das muss nicht mal irgendwie generative KI oder so sein. Also auch schon irgendwie vor Jahren so Sachen wie Remix in Premiere zum Beispiel, was auch bis heute viele nicht kennen, was mich manchmal schockiert, aber andererseits, wenn ich den ganzen Tag schneide, völlig klar, ja, habe ich auch nicht super viel Zeit, mich immer damit zu beschäftigen.
Ich kenne das auch nicht.
Ich glaube, seit 4 Jahren oder vielleicht sogar 5 haben wir ein Tool, das heißt Remix, gab es erst in Audition, jetzt aber auch in Premiere. Da nimmst du einfach den Track, ziehst den kurz und dann machen wir den kürzer. Ohne dass du dir irgendwie den anfangen musst, den manuell zu zerhacken. Und das sind so Sachen, in bestimmt 80-90% der Fälle kann das Tool das super gut machen. Und das ist genau ein Beispiel für mich. Wo können wir eine Arbeit erleichtern, die nicht Teil des kreativen Prozesses ist, sondern wirklich ein reines immer wieder das Gleiche machen, was sehr viel Zeit braucht. Und gerade jetzt bei den neuen AI-Features geht es dann immer wirklich darum, zum Beispiel jedes generative Verlängern oder generative Erweitern. Wir haben einfach gesehen, das ist was technisch jetzt geht, das eben auch was wir auf eine ethische Art, auf eine wirklich gute Art umsetzen können und auch auf eine kommerziell sichere Art übrigens, also dass das dann auch wirklich safe ist, was da rauskommt.
Also diese Automatismen, die wirklich den Kreativprozess betreffen, ist das etwas, was ihr bewusst nicht macht? Weil gehen wird das ja auf jeden Fall. Also das war so ein bisschen, ob ihr wirklich euch selber bremst bei bestimmten Sachen, weil einfach klar ist, da ist die Community vielleicht auch noch nicht so weit, das anzunehmen.
Wir arbeiten auf jeden Fall daran, sowas intelligenter zu machen und einfach nochmal zu gucken, okay, ich habe hier einen Haufen Footage von zum Beispiel einer Doku. Wie kann ich besser in diesem Footage irgendwie mich einfinden? Wie kann ich Sachen besser finden und so weiter? Das sind Sachen, wo wir einen Wert sehen. Aber weil ich eben meinte, ja, unsere Zielgruppe sind Leute, die professionell arbeiten. Und einfach auf einen Knopf zu drücken und sagen, okay, jetzt ist mein Schnitt fertig. Das ist nicht die Realität unserer Zielgruppe. Und gleichzeitig einfach, weil man diese Dramaturgie meiner Meinung nach einfach nicht ersetzen kann, diese bewusste Entscheidung für, gegen bestimmte Inhalte, eine Erzählweise, wie auch immer, wäre das einfach auch nicht gut genug. Also wir sehen den Sinn nicht darin, ein Feature rauszupacken, reinzugeben ins Produkt, wo wir dann schon wissen, naja, damit kommst du vielleicht zu 20% deines Prozesses, aber das ist nicht wirklich hilfreich.
Ah ja, okay.
Also, aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich verstehe, dass man es nicht reinmacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man überlegt, was generative Texttools inzwischen schon raushauen können an Geschichten, die wirklich Hand und Fuß haben, wo eine Dramaturgie auch teilweise drin ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht schon gehen würde, sozusagen ein Autocut auf Prompt-Basis, mach mir einen schnellen Cut, mach mir was Elegisches mit vielen Totalen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es also rein technisch inzwischen schon so weit wäre, dass man wenigstens Prompt-Based-mäßigen Grund-Layout-Schnitt hätte, der jetzt also mehr als 20%.
Das ist ja meine Frage, dass das schon geht. Das würde ich jetzt auch mal denken und behaupten. Aber die Frage ist, hält man es aktiv zurück, weil man ja eine Community hat, die...
Weil deine Kunden die sind, die du damit ersetzt, sozusagen.
Richtig, ja, genau. Ja.
Ich habe kein konkretes Beispiel, das ich nennen könnte, für was bewusst nicht reingekommen ist. Das heißt, ein paar Sachen werdet ihr vielleicht sehen, ein paar Sachen auch nicht, je nachdem einfach, wie gut sie technisch machbar sind, aber eben auch, welches Feedback wir bekommen. Wir haben auch zum Beispiel Gruppen, mit denen wir immer sprechen, während wir diese Features entwickeln, also dann irgendwie unter Geheimhaltung, um einfach immer so einen Realitätscheck zu haben. Okay. Und oft ist es dann so, also neben der Komponente von, was ist technisch machbar und ethisch korrekt, gibt es ja dann auch noch welche der 10.000 Ideen, die existieren, macht am meisten Sinn umzusetzen. Wir müssen natürlich auch an Features arbeiten, bei denen wir glauben, dass sie von einer großen Anzahl von Leuten genutzt wird, sonst macht es nicht viel Sinn.
Aber es ist ja auch eine finanzielle Entscheidung, ne? Also ihr müsstet da Teams daran setzen, die sich damit auseinandersetzen, und dann muss es natürlich auch eine Relevanz haben und vielleicht neue Abonnentinnen generieren können, ne? Das kommt ja wahrscheinlich auch noch mit dazu.
Und einfach auch zu gucken, was macht am meisten Sinn für die Teams, die wir haben, woran die am besten arbeiten können. Wir haben zum Beispiel auch eine riesen Research-Abteilung, die den ganzen Tag nur Sachen ausprobiert. Total geil auch, die einfach immer gucken, so, hey, wir haben das hier gefunden, wir haben das hier probiert, wir haben das gemacht, um dann immer zu gucken, okay, und was davon macht Sinn. Das ist total cool, und aus all diesen Dingen, also quasi eigene Research, das, was die Community uns sagt und so weiter, und eigenen Ideen von unseren ProduktmanagerInnen, dann kommt das alles irgendwie in einen Strudel, wo dann einfach aus bestimmten Kriterien, über die ich aber nicht sprechen kann, entschieden wird, was gemacht wird und was nicht.
Hast du denn ein Lieblingsfeature, was schon da ist, über das du sprechen kannst? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist in den letzten anderthalb Jahren neu dazugekommen, das ist mein persönlicher Favorit?
Ah, ich glaube, Remix ist ganz weit oben. Das ist für mich als User so simpel. Also ich nehme dieses Musikstück, ich ziehe es kürzer, ich ziehe es länger, übrigens geht auch. Und dann passt das fast immer. Das finde ich krass. Also für mich so ein wirklich gutes Beispiel, wie Technik Dinge einfacher machen kann, und gerade jetzt eher auf wirklich einer quasi futuristischen Ebene finde ich hier dieses generative Verlängern unfassbar
Ja.
Das haben uns die Leute quasi aus den Händen gerissen vor Begeisterung, weil wir das so gut kennen, dass irgendwie bei einem Interview die Leute eben nicht 2 Sekunden ruhig sitzen bleiben, sondern sofort irgendwie was machen, aufstehen, eine Grimasse, zwinkern, wie auch immer. Das ist was ich so oft hatte, dass es dann einfach mega ist und auch total, mich total einfach freut und glücklich macht zu sehen, dass sowas jetzt geht.
Ja.
Ich glaube, so die beiden Sachen sind gerade so meine Top 2.
2 Fragen dazu. Frage 1 ist also, das Verlängern ist, also wie ich die Ankündigung gesehen habe, habe ich gesagt, Wahnsinn. Und ich habe gar nicht drauf warten können, bis ich es ausprobieren konnte. Ist ja auch nur in der Beta drin. Ich würde aber trotzdem sagen, es ist in den 4 Fällen, denen ich es ausprobiert habe, für mich noch nicht production-reif, weil ich vor allen Dingen einen Farbsprung habe oder einen Helligkeitssprung oder so weiter. Seid ihr da noch dran am Arbeiten oder?
Ja, genau, das ist der Grund, warum Sachen in der Beta sind. Einfach, ja, um so viel Feedback zu kriegen wie möglich. Manche Sachen sind einfach gerade halt noch Work in Progress, wo man sieht, okay, das funktioniert irgendwie jetzt besser als letzte Woche und in 2 Wochen wird es besser sein als heute. Vielleicht auch manchmal Sachen, die wir einfach noch nicht gut genug trainiert haben. Also auch da ist dieses Feedback total wichtig. Wenn du es nicht benutzen kannst, auch wegen irgendwelcher Probleme, dann macht es für dich keinen Sinn. Und sobald die gelöst sind, das ist dann quasi der Punkt, wo es dann rüberwandern kann, groß werden von Beta zu Hauptprodukt.
Was sind denn die Trainingsdaten bei euch? Und wie sind die rechtssicher?
Also alles, was mit generativer KI zu tun hat bei uns, ist alles unter dem Namen Adobe Firefly. Also Adobe Sensei ist so unsere KI-Geschichte im Sinne von so, also alt, müsste man heute sagen, so alte KI, also was nicht generativ ist, sowas wie Remix.
Remix ist nicht generativ?
Nee, das ist nicht generativ tatsächlich. Bei Adobe Firefly ist es so, dass es immer mit lizenziertem Material trainiert, also zum Beispiel von Adobe Stock oder wo Copyright abgelaufen ist, also Public Domain Content. Es ist nie auf User-Daten trainiert. Also wenn du jetzt das benutzt in deinem Projekt und was verlängerst oder so, das wird kurz an den Server geschickt, weil wir das brauchen, um die Anfrage zu machen und dann sofort weggeworfen. Ist auch übrigens was, wo manchmal Leute sagen so, hey, ich habe euch doch 100 Shots gegeben von, weiß ich nicht, einem Gletscher oder so. Sagen wir so, nee, was ihr benutzt, kommt nicht an. Also wir trainieren mit Sachen, für die wir eine ordentliche Lizenz haben. Aber abgesehen von der ethischen, moralischen Komponente, wissen wir halt, dass das, was bei Firefly rauskommt, ist so designt, dass es kommerziell nutzbar ist. Das heißt, auch bei diesem Text zu Bild oder Text zu Video, was wir auch haben, nicht in Premiere, aber auf der Firefly-Website, wirst du nie Marken oder Persönlichkeiten oder so rausbekommen. Also du kannst nicht sagen, hey, ich will jetzt irgendwie Präsident X haben in einem BMW oder was auch immer. Es würde nicht funktionieren, weil es nicht weiß, was ein BMW ist zum Beispiel. Es weiß einfach nicht, was das sein soll. Und das ist halt total wichtig, auch aus einer Producer-Sicht zu wissen, die Sachen, die rauskommen, kann ich nutzen, weil ich kann mir sicher sein, dass da keine Rechte verletzt werden.
Ich war mit dem Extend-Tool nicht ganz so euphorisch wie Daniel. Also zum einen, ich habe mich schon sehr gefreut, dass es das gibt, weil das fällt unter die Kategorie, was nicht passt, wird passend gemacht. Und da bin ich großer Freund davon. Und so ein klassischer Anwendungsfall bei mir wäre beispielsweise, eine Person macht am Ende des Satzes die Augen zu und das möchte ich nicht mehr sehen. Und dann habe ich das schon immer irgendwie versucht, mit Motion-Effekten zu lösen und so. Da würde ich mich aber dann wirklich im Zweifelsfall auch der Praxistest dann interessieren, weil ich auch noch so aus Avid-Trainerinnen-Zeiten weiß, dass man natürlich für die Demos immer das ideale Material bereithält, wo auch eigentlich nichts schief gehen kann. Da bin ich noch so ein bisschen auf den Praxistest gespannt.
Hol dir mal die Beta runter.
Genau, und das übrigens auch, also klar, natürlich, aus jedem Grund ist es in der Beta. Es ist in der Beta, dass Leute uns sagen, hey, das funktioniert noch nicht gut. Klar, wir freuen uns, wenn Leute sagen, hey, es funktioniert super und alles toll, aber gerade dieses, in genau der Situation hat das und das nicht funktioniert oder so, das ist super wichtig.
Aber ich habe mich tatsächlich, was die Rechte angeht, noch gefragt, wo ich jetzt aber dann auch gar nicht sicher bin, ob das formell in euren Aufgabenbereich fällt. Ich verlängere ja Material mit DarstellerInnen drin im Zweifelsfall. Ist das irgendwas, was Persönlichkeitsrechte technisch schwierig sein kann?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin jetzt kein Anwalt, leider, aber dass du aus Text oder aus Bildern Video generieren kannst, bis zu 5 Sekunden, da ist zum Beispiel so, du legst ein Bild rein und dann kommt sofort eine Abfrage, hey, mit dem du auf diesen Button klickst, sagst du uns, dass du die Rechte an diesem Bild hast, sonst darfst du es nicht tun.
Mhm.
was das bedeutet im Sinne von welchen genauen Vertrag du dann mit den Leuten haben müsstest. Das ist quasi auf eurer Seite. Ja, das ist bestimmt dann auch pro Land oder so unterschiedlich. Oder auch irgendwie vielleicht Gesetzgebung, die es noch gar nicht gibt oder so. Aber die Bedingungen, die wir haben für die generative KI, die dem man zustimmen muss, bevor man es benutzt, die sagen eben ganz klar, du musst die Rechte dazu haben und nur dann geht's. Mhm. Genau, und natürlich, dann haben wir dann auch nochmal, oder geht ja fast irgendwie schon in eine philosophische, gesellschaftliche Richtung, dann ja auch, wenn du das jetzt rausgibst, dann die Transparenz noch mit reinzupacken, hey, da ist eine Stelle, da wurde was mit generative KI verwendet. Oder zum Beispiel, hey, da ist eine Stelle, da basiert was auf einer KI oder da ist ein Objekt hinzugefügt worden und so. Das ist auch was, woran wir arbeiten, das ist die sogenannte Content Authenticity Initiative, der auch tausende Unternehmen dabei sind, also wie von der New York Times bis hin zu auch Medien hier, dass es quasi ein technisches Framework dafür gibt, dass du sowas mitlieferst. Also das Bild wurde tatsächlich von Person X an diesem Ort gemacht. Dann wurde in Lightroom der Kontrast verändert, aber es wurde kein Objekt genommen, hinzugefügt, dass du dann quasi als am Ende als KonsumentIn davon sagen kannst, okay, das ist ein Bild, dem kann ich vertrauen. Auch das ist bei Video leider viel komplexer als bei Bildern, eben weil wir halt im Zweifelsfall irgendwie mindestens 24 Bilder pro Sekunde haben. Das macht es ein bisschen komplizierter. Krass. Aber das ist halt was, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Das ist auch jetzt schon so, wenn du das benutzt, generatives Erweitern in Premiere, das dann exportierst, dann hängen da auch schon Metadaten dran, die dann sagen so, hey, übrigens, hier wurde eine Art von generativer KI verwendet.
Oh, wow. Aber es geht schon auch um die Idee, dass es für die Konsumentinnen ersichtlich ist?
Mhm. Ja. Unbedingt, okay. Genau. Wie gesagt, das ist bei Video, also Bilder sind ein bisschen weiter als Video, einfach aufgrund der Komplexität. Bei Bildern ist tatsächlich auch so, auch sowas wie einen Screenshot zu machen, löscht zwar die digitalen Metadaten, aber es gibt dann auch noch unsichtbare Metadaten in dem Bild, die nicht fälschbar sind. Das ist auch übrigens ein offener Standard, also auch wenn hier jemand zuhört von einem Unternehmen, das noch nicht Teil davon ist, könnt ihr einfach mitmachen. Das hat Adobe zwar begründet, aber es ist nicht unseres, also es gehört uns quasi nicht. Das ist komplett ein offener Standard, komplett Open Source.
Ist für dich oder für Adobe die generative KI der größte Umbruch oder Einschnitt oder Möglichkeitskosmos, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist, den es sozusagen seit Bestehen des Unternehmens gibt?
Ah, eine gute Frage. Ich glaube, auf Adobe-Sicht kann ich es gar nicht so gut beantworten, aber eher so auf so das Medienmachen. Es ist eine große Veränderung und reiht sich, glaube ich, ein in einfach andere große Veränderungen, die es mal gab. Also sowas wie die Fotografie oder der Buchdruck oder der Farbfilm oder der Tonfilm.
Ja.
Für mich ist generative KI ein sehr großer technischer Sprung, was, glaube ich, einfach in so der breiten Gesellschaft halt vor ein paar Jahren dann plötzlich da war. Wir sind jetzt gerade in der Zeit, in der halt manche bestimmte Sachen auf einmal noch zugänglicher sind als davor, wo ich eben nicht nur das Equipment nicht brauche, sondern vielleicht auch das Wissen nicht, um bestimmte Dinge zu machen. Wir wissen, dass es für ganz viele Leute in unserer Zielgruppe ein großes Fragezeichen ist. Ich mache hier was seit 10, 15 Jahren und auf einmal verändert sich so viel und das ist auch total, total nachvollziehbar. Und ich bin einfach auch ehrlich gespannt, was sich verändern wird mit unserem Anspruch an Inhalte. Wenn auf einmal alle in der Lage sind, Bilder zu generieren, dann werden wir Menschen was anderes brauchen, was sich davon absetzt. Und KI kann eigentlich immer nur Sachen reproduzieren. Das ist beeindruckend und es ist auch wirklich toll. Aber du hast nur eine Reproduktion von Dingen, die es schon gibt. Und jetzt sind quasi wir Menschen dran, uns Sachen auszudenken, die es noch nicht gibt. Die wieder einen Schritt weiter gehen, einen Schritt weiter als davor. Und das ist für mich irgendwie immer so ein Hin und Her zwischen Technik und menschlicher Kreativität, das nicht neu ist, aber gerade halt nochmal quasi eine sehr beeindruckende und eine sehr große, ja, neue Welle bekommen hat sozusagen.
Ja, und da ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen gerade die Ruhe eingekehrt und es geht hin dazu, dass die kreativen Menschen das als Tool in ihrer kreativen Arbeit nutzen und die Angst so ein bisschen beiseite legen, dass sie dadurch ersetzt werden könnten.
Ja, genau. Und gleichzeitig aber wäre es, glaube ich, auch falsch zu sagen, quasi, hey, alles gut, nichts verändert sich.
Nee, ja.
Das stimmt auch nicht. Und ich glaube, es ist einfach, und deswegen verstehe ich auch, ich will auf gar keinen Fall kleinreden, wenn jetzt jemand irgendwie das vielleicht hört und sich denkt so, ja, aber deswegen, ich glaube, diese ganze Branche verändert sich und Berufsfelder ändern sich, so wie sie es immer schon getan haben, aber vielleicht auch aktuell noch mal drastischer. Der Anspruch an gute Geschichten wird nicht geringer werden, wenn nicht sogar im Gegenteil. Ja, wenn alle auf einmal in Anführungsstrichen in der Lage sind, okaye Videos zu machen, dann werden die, die das wirklich gut machen, dann werden die vielleicht sogar wichtiger werden, als sie es davor waren. Also für mich ist das so ein Ding von, ja, es verändert sich viel und ja, es macht auch Angst und die Angst ist auch vollkommen okay. Aber es sind auch einfach total viele Chancen, die ich auch super, super gut finde.
Inwieweit hat sich denn diese Entwicklung ganz konkret, sagen wir mal, auf Abteilungen und MitarbeiterInnenzahlen bei Adobe ausgewirkt? Also sind eure Teams plötzlich explodiert, weil ihr eben die KI nutzen könnt und die in all eure Softwares einbauen könnt? Oder gibt es da auch schon den ein oder anderen Bereich, der sich durch die Entwicklung von irgendeinem KI-Tool selbst wegrationalisiert hat?
Ich kann nichts über unsere Teams genau sagen, wie groß die sind oder so. Wir sind für manche Sachen, sind wir einer unserer größten Kunden zum Beispiel.
Siehst du, so einen Satz habe ich gesucht.
Genau. Wir haben auch es hat nichts mit Creative Cloud zu tun. Wir haben die Adobe Experience Cloud und da gibt es auch ein Content Management System zum Beispiel als Adobe Experience Manager. Und darauf läuft unsere Website adobe.com, die riesengroß ist. Und da sind wir, glaube ich, im Volumen auf jeden Fall einer der größten Anwender davon. Und natürlich, ja klar, müssen und wollen wir auch selbst die Sachen essen, die wir kochen, sozusagen. Das ist auch super wichtig.
Wahnsinnig tolles Gespräch. Super. Danke für die ehrlichen Antworten.
Ja, Stefan hatte gar keine blöde Producer-Frage mehr.
Ja. Weiß nicht, Stefan ist überhaupt nicht mehr dritten wahrscheinlich.
Stefan?
Hat nicht geschrieben.
Davon keinen Bock mehr gehabt.
Fox, ich muss leider los, tut mir leid.
Ey, der sagt nicht mal mehr Tschüss, was ist denn das für ein Benehmen? Also wirklich.
Gut, aber wir waren sehr interessiert bis zum Ende. Wir könnten, glaube ich, noch Stunden quatschen.
Ja, absolut. Ich muss es tatsächlich nochmal sagen. Ich bin lange Jahre sehr, sehr überzeugte und passionierte Avid-Userin gewesen. Ich habe immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten manchmal mit Premiere. Aber was mich vor allen Dingen tatsächlich überzeugt hat und beeindruckt, ist eben die Haltung, die Geschwindigkeit, die Dinge, die ihr wichtig findet. Da hat sich Avid beispielsweise wirklich sehr lange nicht von seinem hohen Ross runter bewegt und die Dinge, die da neu sind, sind teilweise hanebüchend klein und absurd. Und das ist was mich also wirklich beeindruckt, dieser Eifer daran, das zu optimieren und eben auch im Sinne der Anwenderinnen zu optimieren. Das finde ich wirklich gut.
Ja, danke für das Lob.
Ja, also für mich, ich glaube, bei mir war der Switch zu Premiere genau in dem Moment, wo ich mal ein Projekt nicht nur nicht 16:9 oder 3:4 machen wollte, sondern 40:2 oder so weiter. Also ein Museumsprojekt, was aber ohne Probleme bei Premiere ging. Mhm.
Das fand ich übrigens ein cooles Feature, was ihr habt, die Templates, die es jetzt gibt für die unterschiedlichen Formate, wo dann auch gleich ein kleines Overlay dabei ist, wo ich sehen kann, wo sind denn bei Insta die ganzen Buttons, die mir im Zweifelsfall meinen wichtigen Bildinhalt verdecken.
Das habe ich mir letztens selber gebaut. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
Das gibt es auf jeden Fall. Und das ist so ein Beispiel von halt so den, manchmal sind es so kleine Sachen. Ja, wirklich kleine Sachen. Klar kann man sich das selbst bauen als Projekttemplate, aber das brauchen so viele Leute, um das einfach mit reinzuwerfen. Ja, freut mich.
Es war wahnsinnig spannend. Also wir haben viel gelernt, bei den anderen auch. Mich. Aber das ist natürlich jetzt so, jemanden an so einer Quelle sitzen zu haben oder über solche Sachen zu reden, war wahnsinnig toll. Ja.
Cool, vielen, vielen Dank.
Und wir sind auch nicht zu Staub zerfallen, als wir Avid und DaVinci gesagt haben.
Ja, das habe ich gar nicht gesagt.
Ja. Du hast dich ja gewunden.
Ja, ich finde, okay.
Vielen Dank, lieber Anton.
Danke euch, hat viel Spaß gemacht.
Tschüss. Dann,
tschüss.